Ihr Menschen da draußen, mit dem Spiel, das wir heute besprechen, verhält es sich ganz ähnlich wie mit der Kerze, die gerade hier bei mir im Hintergrund brennt. Ich habe sie gekauft, volle Erwartungshaltung, auch weil mir die Kerzen des Herstellers sonst immer sehr gut gefielen. Dann habe ich sie angezündet und mir gedacht, oh weh, jetzt habe ich es schon gekauft, jetzt muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Und genauso ist es, wie gesagt, mit dem Spiel auch, über das wir heute sprechen, und zwar Warhammer 40k Darktide, das ich aber auch Jochen gespielt habe. Hallo Jochen.
Hallo Dom. Ah, ich bin sehr gespannt auf unsere gemeinschaftliche Wertschätzung, die das hier heute ist. Normalerweise haben wir ja, in dem Format hat es immer nur einer gespielt. Jetzt hatten wir beide Lust drauf, haben es beide gespielt. Und ja, ich entnehme deiner kurzen Einführung schon, dass es uns beiden wahrscheinlich ziemlich ähnlich geht mit diesem Warhammer Darktide. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut, weil mir insbesondere Vermintide 2 vom selben Entwickler, 2018 erschienen, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und war jetzt sehr gespannt drauf, wie sie das ganze Kern-Gameplay in das Warhammer 40k, also in das Science-Fiction-Universum von Fantasy zu Science-Fiction transportieren. Hab mitgefiebert, wann das Ding endlich erscheint, das wurde mehrfach verschoben und ja, dann saß ich auch da und dachte, oh.
Ich hab mich so gefreut. Vor einigen Wochen habe ich noch zum Release ein kleines Imperator-Giffchen in unseren Skype-Chat reingehauen und gesagt, heute ist es soweit, heute erscheint es, weil genau wie du auch, ich habe mich ja so drauf gefreut. Also ich war so gespannt auch einfach vom ersten Trailer an, wie das denn jetzt werden wird. Du hast schon gesagt, jetzt sind wir plötzlich im Sci-Fi-Universum, womit man ja eigentlich schon viele Menschen überrascht, weil den geistigen Vorgänger, das Warhammer Vermintide-Spiel, das brillierte ja gerade auch deswegen, weil es in einer Welt spielte, in der es vor allem um den Nahkampf ging, und jetzt plötzlich ist man in einer Welt, wo zumindest auf dem Papier alle Menschen mit Schusswaffen kommunizieren, und das waren alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist schon interessant, das ist eine andere Prämisse, eine andere Grundlage, natürlich auch eine vollkommen andere Welt. Das Warhammer 40k-Universum hat eine ganz andere Ausstrahlung als das Fantasy-Universum, und da war ich ja so gespannt. Und wie gesagt, ich spielte und spielte und spielte und dachte mir, also schlecht ist es schon nicht, aber auch nicht so gut, wie ich gehofft habe.
Ja, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, ich finde schon, dass es schlecht ist. Ich finde, in manchen Aspekten ist es sogar sehr schlecht, aber in anderen Aspekten ist es auch ziemlich gut. Also mein Urteil vorneweg wäre, das Kern-Gameplay, nämlich der Vierspieler-Koop gegen massive Gegnerhorden auf höheren Schwierigkeitsgraden, auch schön herausfordernd, wo man aufpassen muss, dass man eben nicht wie Rambo durch die Level läuft, sondern sich als Team abstimmt, verschiedene Rollen im Team verteilt, Teamtaktiken macht, das Kern-Shooter-Gameplay und Nahkampf-Gameplay, daran gibt es nichts auszusetzen. Im Gegenteil, sie machen da sogar einige noch clevere Neuerungen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Am Kern-Gameplay keine Diskussion, ein extrem kompetentes, gut gemachtes Vierspieler-Koop-Spiel. Aber alles drumherum, die ganze Progression beispielsweise, der technische Zustand, nahezu das komplette drumherum ist eine einzige Katastrophe, wie ich finde.
Na, dann haben wir es ja eigentlich schon. Ja,
können wir gehen.
Also eigentlich war es das ja zum Grunde. Wir können natürlich jetzt noch mal schön ins Detail reingehen, aber ich würde mich dir auch so eigentlich komplett anschließen. Jetzt ist die Frage, müssen wir die Leute noch mal mit Warhammer 40k-Universum abholen, oder reicht's, wenn wir sagen, düstere Zukunftsvision, Space Marines kämpfen gegen Alien-Viecher und alles ist sehr, sehr schlimm und bedrückend?
Ja, mit der Ausnahme vielleicht, dass wir hier keinen Space Marine spielen dürfen. Ja, also richtig, sozusagen die bekannteste Klasse, wenn man so will, im Warhammer 40k-Universum, die spielen wir hier nicht. Vielleicht wird sie irgendwann mal reingepatcht, beziehungsweise bekommt ein Update, also einen kostenpflichtigen DLC. Sowas haben sie auch mit Vermintide 2 dann im Laufe der Zeit gemacht. Vielleicht mal ganz kurz zur Story-Prämisse. Also wir befinden uns hier in diesem Warhammer 40k-Universum, genauer gesagt in Tertium heißt der Planet oder die Stadt, in der wir uns befinden, am Anfang des Spiels. Das Spiel hat eine kleine rudimentäre Geschichte. Wir fangen an, sind offensichtlich Gefangener in einem Gefangenentransport. Der wird dann von Anhänger des Chaos, sozusagen der Gegenentwurf zum Imperium, von Anhängern des Chaos angegriffen. Wir schießen uns in einem kurzen Prolog oder schnetzeln uns in einem kurzen Prolog zur zur Freiheit und werden dann gewissermaßen zwangsrekrutiert im Auftrag des Imperators, die Tiefen und die Abwasserkanäle dieser Stadt Tertium eben freizuschaufeln vor den Horden des Chaos. Das ist gewissermaßen die Grundprämisse und damit ist zur Story auch das Allermeiste gesagt. Es gibt zwar immer mal wieder Zwischensequenzen, wenn man einen gewissen Level erreicht hat, die spielen aber in der Regel sich auf eine Art und Weise ab, dass man irgendwie 2 Minuten erklärt bekommt, ja, es kommt total auf dich an jetzt und also du musst jetzt schon da mal ein bisschen mehr machen, als du so gemacht hast. Ich glaube ja noch nicht, dass du richtig stark genug bist, um das hier zu machen, ja, aber wir haben ja nichts Besseres. Und das sind ungefähr nahezu alle Story-Sequenzen des Spiels kurz erklärt.
Es ist ein Schmierentheater. Ich habe auch wirklich, jetzt nachdem du es zusammengefasst hast, fiel es mir wieder ein, warum ich eigentlich seit dutzenden Stunden in diesen Multiplayer-Gefechten drin bin. Man kann wirklich, glaube ich, sagen, diese Geschichte tritt arg schnell in den Hintergrund. Klar, die Missionen, die man spielt, warum man eigentlich loszieht, die sind aufgehängt an dieser Geschichte, aber die ist so hintergründig und wird dann auch nur in kurzen Soundfragmenten erzählt, entweder im Ladebildschirm vor der Mission oder während der Mission selbst, aber da achtet doch kein Mensch drauf. Also das ist wirklich, ne, es ist eigentlich nur der Rahmen, weswegen man hier auf die Bühne tritt, aber es ist auch nicht schlimm. Ich finde, das muss auch nicht sein. Ich spiele zumindest das Spiel nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Atmosphäre. Das ist so mein Grund, überhaupt dieses Spiel anzumachen.
Ja, definitiv. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das einer der großen Kritikpunkte an dem Spiel, zumindest von meiner Stelle und Warte aus wäre, weil Vermintide 2 habe ich auch nicht wegen der Story gespielt. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was waren die Story von Vermintide 2, würde ich sagen,
keine Ahnung.
Irgendwas wurde ab und zu geredet. So ja, ungefähr. Genau. Also das für alle die solche Spiele dann wie Dom und ich auch gut die Geschichte, die rudimentäre Geschichte vernachlässigen können, ist das jetzt kein großer Beinbruch. Ich wollte es nur anfangs schon mal erwähnt haben. Ja. Es gibt eine, aber wegen der sollte man das Spiel tunlichst nicht spielen, sonst bekommt man nicht so sonderlich viel für sein Geld gewissermaßen. Es ist in dem Fall ein bisschen schade, war es aber bei Vermintide auch schon, weil das Universum von Warhammer 40k halt einfach so viel hergeben würde, dass man da zumindest auch in einer solchen Art von Spiel erzählen könnte, aber das tun sie eben nicht. Sie konzentrieren sich extrem auf den Kampf Imperiums-Soldaten und zwar wirklich das Fußvolk, nicht hier irgendwie die coolen Space Marines oder so, das Imperium-Fußvolk gegen das Chaos-Fußvolk gewissermaßen. Also einen winzigen, kleinen und eigentlich eher nebensächlichen Nebenkriegsschauplatz in den Weiten der Kriegsschauplätze des Warhammer 40k-Universums. So ein bisschen schade finde ich es an der Stelle zumindest schon, was die Klassenauswahl des Spielers angeht und auch die Gegner. Ich meine, Chaos ist so ungefähr das Ausgelutschteste, was das Warhammer 40k-Universum an Gegnern zu bieten hat. Und es ist vor allen Dingen relativ identisch zu Vermintide 2, wo das Chaos auch schon eine große Rolle spielte, nur halt das Fantasy-Chaos, das es dort natürlich auch gibt, also diese Fraktion. Und das Warhammer 40k-Universum hätte so viele, so interessante Gegenspieler, die Tyranniden, so alienartige Kreaturen mit einer ganz interessanten Hintergrundgeschichte. Oder es hätte Orks gegeben, es hätte die Eldar gegeben, so quasi das Elfenvolk in Science Fiction. So viele interessante Sachen und wir kämpfen gegen die langweiligen Chaos-Leute.
Ja, also wenn man es positiv formulieren wollte, es gibt noch viel Potenzial für Erweiterungen und leider wohl auch kostenpflichtige Updates in der Zukunft. Aber ich finde eigentlich, bin ich ganz bei dir, was diese Chaos-Sache angeht. Ich mag aber auch, da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu, beim Punkt Atmosphäre und Design und all das. Es ist trotzdem eine schöne Grundlage für das Gegnerdesign per se, weil Chaos für diejenigen, die nie eingeweiht sind, das bedeutet im Grunde Perversion, Mutation des Körpers von welcher Alien- oder Menschenrasse auch immer. Und das Ergebnis sind dann Wesen, die in unserer jetzt hier die Erde im 21. Jahrhundert Popkulturwelt ähneln würden, Zombies. Und das finde ich dann eigentlich schon wieder ganz geil. Also im Grunde kämpfen wir gegen einen Großteil der Zeit gegen Zombie-Verschnitte, die manchmal größer, manchmal kleiner mutiert sind. Und als jemand, da muss ich mich einfach outen, der Zombies nach wie vor einfach fantastisch findet als Gegner und auch so ein bisschen eine Schaueranfälligkeit hat für die, finde ich das eigentlich ganz nett. Aber vielleicht sollten wir den Leuten erstmal kurz erklären, was man in diesem Spiel eigentlich macht.
Ganz kurz,
ja.
Ich will noch eine Sache loswerden, weil ich die geil finde, nämlich die Zitate, die in den Ladebildschirmen eingeblendet werden. diese Afo...
Die findest du geil? Also das ist.
Die finde ich so total super. Diese Aphorismen, also dort werden im Ladebildschirm gibt's keine spielerischen Tipps, wie das viele andere Spiele machen, sondern du hast immer solche kurzen Aphorismen, also solche Sinnsprüche des Imperators / des Imperiums, des menschlichen Imperiums in dem Fall. Und die sind in ihrer propagandistischen Art und Weise, finde ich die super geil. Also du hast zum Beispiel sowas wie Happiness is a delusion of the weak. Also glücklich sein ist eine Einbildung der Schwachen. Oder du hast The Emperor bestowed upon mankind the gift of intolerance. Also der Imperator hat die Menschheit mit dem Geschenk der Intoleranz gesegnet. Oder seek not justice, but vengeance. Also such nicht nach Gerechtigkeit, sondern nach Rache. Und überhaupt dieses, ich finde, in den Ladebildschirmen bringt es die Warhammer 40k und Atmosphäre, insbesondere was das eben Imperium betrifft, bringt es besser rüber als in jeder Zwischensequenz.
Ja, es ist auf so einer Metaebene ist das wirklich ganz nett. Man wird da quasi indoktriniert, weil man während dieser sehr langen Ladepause eh nichts anderes machen kann, als auf Leertaste zu drücken und den nächsten Satz durchzulesen. Ich habe es allerdings auf Deutsch gespielt, das wird später nochmal interessant. Und da ist es halt, klingt halt okay. völlig schief. Also dann ein stumpfes Schwert ist eine Schande. Also, okay, alles klar. Naja, nächster Satz. Dein Zorn ist deine Tugend. Okay, und so ist das halt ein bisschen cringy, aber da kommen wir später noch drauf, weil irgendwann war es auch arg ärgerlich, aber na gut.
Einen habe ich noch. Let faith trample reason. Ja, stark. Also da übersetzt für die Menschen, die es nicht, die das Englische nicht so bewandert sind, lass Glauben die Vernunft niedertrampeln. Ja, okay. tolles Imperium, für das wir da spielen. Ja, also hier ideologisch keine Probleme.
Jetzt würde ich es erklären, wie es funktioniert eigentlich. Aber nur in Grundzügen, weil sonst verlieren wir uns. Aber es ist eigentlich auch ganz einfach gesagt. Also man kann sich das Spiel so vorstellen, es ist in zwei, ich sag mal, Segmente aufgeteilt. Das eine Segment ist im Grunde ein begehbares Menü. Man bewegt sich da in dieser Stadt, in dem Mission Hub sozusagen, herum. Man kann mit dem eigenen Figürchen herumlaufen, das man sich ausgewählt hat, und kann dann zu den verschiedenen Läden zum Beispiel gehen, sich neues Equipment kaufen, sich neue Kostümchen kaufen. Oder man tritt eben auch an die große, ich sag einfach mal, Tafelrunde, so eine Sci-Fi-Tafelrunde, und kann da die nächste Mission auswählen. Das ist quasi alles Teil Vorbereitung, die kleinen Aufträge abhaken, die man sich vielleicht so zurechtlegen will, mal schauen, was man sich im Shop kaufen könnte. Dazu kommen wir später noch mehr, wenn es wahrscheinlich eher um die Kritik geht. Und der zweite Teil des Spiels ist, wenn man dann eine Mission gefunden hat, die tatsächlich auch zu spielen, man wird zusammengeworfen, im Idealfall mit drei anderen menschlichen Spielern, Spielerinnen, manchmal sind es dann halt auch Bots, und dann startet man eine Mission oder beginnt auch mittendrin, je nachdem, wohin man zugelost wirst, in welche Partie. Und dann spielt man die Mission. Das sind so halbstündige Runden meistens, bei mir zumindest, auf einem von 5 Schwierigkeitsgraden spielbar. Und diese Missionen drehen sich oft darum, eigentlich, dass man mit seiner Gruppe von Punkt A bis zu Punkt B kommen muss. Und dazwischen gibt's immer noch so kleine Nebenaufgaben. Die sind aber nicht optional, sondern müssen gemacht werden. Also sowas wie: Okay, eure Aufgabe ist es, mit einem Servoschädel, ist im Grunde eine kleine fliegende Drohne, 3 Stellen in diesem Level zu scannen, um die giftigen Stoffe zu finden. Und dann macht man das, dann läuft man diesem Servoschädel nach, während man angegriffen wird, dann heißt es, oh, hier haben wir nichts gefunden, auf ins nächste Areal. Und dann folgt man quasi diesem kleinen Missionsstrang, bis dann diese Mission abgeschlossen ist. Und das ist im Grunde die Struktur des Spiels. Nach dieser Runde bekommt man ein paar Ressourcen zugesprochen, ein bisschen Gold für die Läden, ein paar Erfahrungspunkte, um im Level aufzusteigen. Und dann beginnt man wieder von vorn. Man ist wieder im Hauptmenü und kann sich eine neue Mission auswählen. Das ist im Grunde ganz doll runtergebrochen, die Spielstruktur.
Genau, und das Kern-Gameplay ist genau wie in Warhammer Vermintide 2. Wir steuern unsere Figur aus der Ego-Perspektive durch mehr oder minder lange, / umfangreiche Levels, bei denen immer wieder, wie Dom das schon gerade sehr schön erzählt hat, irgendwelche Zwischenziele sind. Was wir auch häufig zum Beispiel machen müssen, ist einen bestimmten Ort bewachen, beziehungsweise einen bestimmten Ort verteidigen, bis zum Beispiel ein Aufzug angekommen ist. Und in solchen Fällen tauchen dann mehr oder minder große Gegnerhorden auf. Also man schnetzelt sich da durchaus durch hunderte von Gegnern im Laufe eines solchen Levels. Entweder klassisch als First-Person-Shooter mit eben Schusswaffen, die fast jeder Klasse offen stehen, oder auch das Spiel hat immer noch einen relativ großen Fokus trotz des Science-Fiction-Universums auf dem Nahkampf-Dom.
Und das führt mich zu einer ganz wichtigen Frage, wie ich finde, die auch bestimmt die Menschen da draußen brennend interessieren wird. In diesem Spiel gibt's aktuell 4 unterschiedliche Klassen, die, wie du es schon angerissen hast, unterschiedliche Spielstil-Schwerpunkte haben. Es gibt den Veteranen, das ist quasi wirklich der Fußsoldat des Imperiums. Dann gibt es einen Oger, so einen 2 Meter und noch größer, großen Troll, würde man vielleicht in der Fantasy-Welt sagen, keine Ahnung. Also ein riesiger Fleischberg. Dann gibt es einen, und jetzt wird es schon schwierig, dass ich das nochmal richtig beschreibe, so eine Art Magierin, Cybermagierin, und dann noch einen Priester.
So. Einen Eiferer. Es gibt einen Psioniker, weil Psionik ist ein Ding im Warhammer 40k-Universum. Das ist gewissermaßen die Fernkampf-Magier-Klasse. Und es gibt den Eiferer, oder auf Englisch den Zealot. Ja, das ist ein, wie der Name schon sagt, ein religiöser Eiferer, der bevorzugt, aber nicht ausschließlich im Nahkampf unterwegs ist. Genauso übrigens wie der Oger, der ist gewissermaßen, man sieht es ihm schon an, der Tank in dieser Spielwelt, und der Tank einer, oder sollte eigentlich möglichst der Tank einer solchen 4-Mann-Gruppe sein, wenn man einen Oger dabei hat. Der Eiferer kann zum Beispiel auch ein bisschen tanken, aber wenn man einen Oger dabei hat, sagt man als Eiferer, okay, jetzt kann ich Schaden machen.
Man hat schon an der Beschreibung gemerkt, welche 2 Klassen ich vor allem gespielt habe. Also einmal der Fußsoldat und dann der Oger mit einem übrigens sehr interessanten Effekt jeweils, wie man das Spiel wahrnimmt. Aber bevor ich das erkläre, will ich dich auch fragen, was hast du denn gewählt?
Ich habe angefangen und am meisten gespielt tatsächlich mit dem eher langweiligen Veteranen, denn das ist die Fernkampf-Schusswaffenklasse des Spiels. Und ich dachte, wenn ich hier schon im Warhammer 40k-Universum unterwegs bin, mit vielleicht ein bisschen mehr, wie ich dachte, Fokus auf Fernkampf, dann probierst du das ausgiebig auf. Ich habe aber auch in alle anderen Klassen ein bisschen länger schon reingespielt. Mit dem Psioniker bin ich nicht so ganz warm geworden. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiterspielen. Und aus Gründen, die noch genannt werden, habe ich keine Lust dazu. Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Vielleicht in einem Jahr mal wieder reinschauen. Ich habe also mit den 3 anderen Klassen durchaus gespielt. Auch durchaus länger gespielt, aber am meisten mit dem Veteranen. Und der ist halt auch wirklich die archetypische Fernkampfklasse, den man später im weiteren Spielverlauf bekommen, diese Klassen Talente dazu. Da darf man dann zwischen einem von 3 Talenten auswählen, auf Level 5, auf Level 10, auf Level 15 und so weiter. Und den Veteranen kann man, muss man aber nicht, aber den kann man auch zu einem beinahe Sniper machen. Warum sage ich beinahe Sniper? Weil hier halt so viele Gegnerhorden unterwegs sind, dass man häufig nicht in einer Position ist, tatsächlich, wie man sich das vorstellen würde, zu snipen, sondern dann halt hält man halt mit Dauerfeuer gewissermaßen drauf. Und das ist schon ganz befriedigend. Das Kerngameplay, habe ich ja schon gesagt, auch das Shooter-Gameplay funktioniert echt gut. Man hat ein solides Trefferfeedback. Die Gegner fliegen wunderschön auseinander. Da fliegen Arme, Köpfe, Beine und alles durch die Weltgeschichte. Gerade wenn so ganze Gegnermassen kommen und man mäht die regelrecht nieder. Sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr befriedigend. Ja, da sind wir wieder bei Gameplay, kein Problem.
Noch wichtiger übrigens, als dass die herumfliegen, die Leichenstückchen, man kann im Menü, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier das mal nennt, weil das zum, finde ich, Effekt nochmal beiträgt, was dieses Spiel auf einen hat, man kann einen Regler hochstellen, der beschreibt, wie viele der Bodies, der Körper, liegen bleiben sollen im Level. Und wenn man das bis Anschlag hochdreht, dann schreit zwar auch der Rechner, aber dann sehen die Level nochmal ganz anders aus. Wenn man wirklich sieht, an welchen Punkten es diese spannenden Kämpfe gegen die oft übermächtigen Horden da gab, das ist schon beeindruckend, dadurch zu laufen. Ich habe gerade eben noch gesagt, eine Sache, die Atmosphäre beeinflusst, hängt auch mit der Klassenwahl zusammen. Das will ich kurz auflösen, weil da sind wir auch nochmal bei einem ganz großen, starken Punkt, den das Spiel richtig macht, wie ich finde, und zwar die Atmosphäre. Ich habe das Spiel gestartet als erstes als Oger und habe da einen ganz spannenden Effekt bemerkt. Und zwar, wenn du als Oger spielst, durch die Körpergröße, das ist die größte Klasse, die man in diesem Spiel spielen kann, rein anatomisch, hängt die Kamera normalerweise natürlich dann auch, weil man aus der Ego-Perspektive spielt, über dem Geschehen. Das heißt, wenn man gegen die ganzen Zombies da kämpft und gegen die ganzen anderen Gegner, die sich einem entgegenschmeißen, man ist so ein bisschen entrückt und wie so ein strafender Gott schmeißt man da seine Nahkampfwaffe von links nach rechts und wischt da alles beiseite. Ist immer noch ein spannendes Spiel, aber irgendwie auch ein anderes als, und jetzt kommt das, was ich sagen will, wenn man tatsächlich als Veteran spielt. Die Klasse, wie Jochen schon beschrieben hat, die Fernkampfklasse, der einfache Imperium-Soldat, der plötzlich so normal groß ist, keine Ahnung, 1,80 oder was, und auf Kopfgröße ist mit den ganzen Gegnern. Und dadurch wurde das für mich, auch durch die kontrastierende Erfahrung mit dem Ogre vorher, zu einem viel besseren und viel intensiveren Spiel plötzlich, weil jetzt bin ich nicht mehr der Ogre mit vierfachem Lebensbalken und halte eine Menge aus, sondern ich bin jetzt dieser kleine Imperiumsbübchen und hoffe, dass alle Gegner auf Entfernung bleiben. Und wenn sie zu nah rankommen, habe ich zwar eine Nahkampfwaffe, aber wohlfühlen tue ich mich da nicht. Und das Spiel wird wirklich ein intensiveres, wie ich finde, wenn man in dieser Klasse spielt. Womöglich auch in den anderen, aber der Ogre, der ist so eine, ich finde, da ist das Spiel am schwächsten atmosphärisch. Und das möchte ich allen mitgeben, die vielleicht noch vor dem Kauf stehen. Und ja, also atmosphärisch ist das mein Eindruck. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja.
Der Ogre hat ein bisschen, ich will nicht sagen ein Problem, sondern ich kann verstehen, wo du herkommst. Meine ersten Spiele mit dem Ogre waren auch nicht sonderlich, fand ich interessant.
Ja.
Und ich fand auch dieses, ich guck dauernd von oben runter und ich muss mit der Kamera dauernd nach unten gucken, insbesondere wenn der Gegner hinter mir sind, umdrehen, wieder nach unten gucken, dass ich den Gegner überhaupt sehe und weiß, wo ich nicht schlagen muss. Das Spiel hat 5 Schwierigkeitsgrade insgesamt. Und die ersten beiden, im Unterschied zu Vermintide 2, und wenn ich über Vermintide 2 und jetzt Vergleiche mache, rede ich immer Vermintide 2 bei Release, weil das war, wo ich es gespielt habe. Mag sein, dass sie da in der Zwischenzeit das eine oder andere gepatcht haben, das nur kurz zur Info. Und bei Vermintide 2 war es zumindest meine Erinnerung so, dass schon der zweite Schwierigkeitsgrad ein bisschen anspruchsvoll war. Und hier ist es so, dass auch als Tipp an Menschen, die das jetzt vielleicht trotz unserer Wertschätzung noch spielen oder kaufen wollen, fangen sie direkt mit Schwierigkeitsgrad 2 an und überspringen sie 1. Den kann man sich komplett schenken. Und gerade auf den ersten beiden Schwierigkeitsgraden ist der Ogre echt langweilig, weil er solche Probleme in Anführungszeichen hat, die du gerade gesagt hast, das Ganze halt nicht wirklich anspruchsvoll ist. Die Klassen müssen ordentlich zusammenspielen, Leute können vorweglaufen oder können neben links und rechts laufen, weil sie lootgeil sind und so. Das geht da alles. Und spätestens ab dem dritten Schwierigkeitsgrad verändert sich dieses Spiel und du musst wirklich zusammenspielen, du solltest nicht irgendwie weglaufen und. All diese Koop-Mechaniken, die kommen erst ab Schwierigkeitsgrad 3 wirklich zum Tragen. Und dann, wenn du der Tank der Runde bist und riesige Gegnerhorden auf dich zumarschieren und du mit dem Ogre halt einfach sagst, ich geh da jetzt rein, ich räume jetzt links und rechts und so weiter hier ein paar auf mit meiner Nahkampfwaffe oder schieß vielleicht mit so einer Art Gatling-Gun erst ein paar Mal rein und dann geht's aber in den Nahkampf, damit da hinten die kleinen Scheiß-Veteranen, ja, so einer wie der Dom, ja, damit diese Feiglinge da hinten, ja, hinter irgendeiner Kiste hocken können und draufschießen können, ja, ohne Schaden zu nehmen oder ohne bedroht zu werden. Und ich räume da vorne durch die ganze Gegnerhorde auf. Das ist sehr cool. Also ich finde dieses Tankgefühl, das transportiert der Ogre hier viel schöner, als das viele MMOs zum Beispiel tun, weil man sich halt wirklich so fühlt. Alles voll mit Gegnern um einen drumherum und man schwingt links und rechts. Und Köpfe fliegen, Gliedmaßen fliegen. Ich finde den Ogre schon ziemlich cool. Aber anscheinend geht's vielen wie dir, weil was mir echt aufgefallen ist, das war von allen Runden und ich habe zig Runden gespielt und ich hatte gefühlt eine Handvoll Ogre, die von anderen Leuten halt gespielt wurden. Ich habe den Eindruck, das ist die mit weitem Abstand wenigst gespielte Klasse.
Ja, was du erzählst, transportiert auf jeden Fall auch nochmal diesen großen Pluspunkt dieses Spiels, nämlich die Atmosphäre während der Runden, diese Szenen, die da entstehen. Also das ist ja wirklich der Grund, warum man das, glaube ich, eigentlich spielt. Diese Momente wirklich auf diesem Schlachtfeld, die wie aus einem Actionfilm zitiert sind. So diese Klassiker, einer stürmt vor und hält den Ansturm auf, während die anderen draufschießen. Oder ein großer Miniboss, die gibt's auch manchmal, tauchen auf und stellen sich der Gruppe entgegen. Alle rennen beiseite oder jemand muss gerettet werden. Oder, und das ist mein Liebling und damit habe ich schon viele Runden sabotiert, dieses ein Imperium-Soldat opfert sich für alle, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Und dann stürme ich immer so voraus und sage und rufe quasi in mein Headset, das nicht mehr angeschlossen ist, ich halte sie auf, ich verschaffe euch Zeit. Und die Runde geht erst 4 Minuten und alle so, es ist gar nicht notwendig. Also was machst du denn? Aber es ist einfach, ich mag die Dramaturgie, die man sich da super einfach selber machen kann. Und das macht so einen Spaß. Und das ist, glaube ich, das kann man auch nochmal unterstreichen, auch ein Grund, warum man dieses Spiel spielt, diese Geschichten, die da geschrieben werden, diese Momente, diese Szenen, wir erinnern uns alle, Herr der Ringe, als die Gruppe in Moria steht und der Höhlentroll da an der Tür anklopft und die stehen da und warten, dass die alle durch die Tür brechen. Also das ist so ein Moment, wird hier ganz oft aufgebaut und das ist ein Grund, warum man das Spiel wohl spielt.
Ja, und dann, das hat dann eben auf höheren Schwierigkeitsgraden und wenn man eine gute Gruppe erwischt hat, mit Leuten, die auch wirklich zusammenspielen wollen, und da habe ich unterm Strich den Eindruck, dass da die Community schon ziemlich gut unterwegs ist. Also ich hatte natürlich auch Runden mit Idioten dabei oder mit sehr egoistischen Leuten dabei, aber ich hatte dann auf den höheren Schwierigkeitsgraden gerade, hatte ich viele Runden, wo man sich dann im Voice-Chat gut ausgetauscht hat, und das Level-Design unterstützt das auch wunderbar. Es gibt dann zum Beispiel Abschnitte, in denen muss man so eine Art, ja, so eine Art Energiezellen, sag ich jetzt mal, muss einer halt holen, und während er die transportiert, kann er sich nicht wehren und kann auch nicht schießen, weil das so ein Riesending ist, das er dann vor sich her schleppt, und die müssen dann an einen bestimmten Ort gebracht werden und dort eingesetzt werden. Davon gibt es dann, was weiß ich, 3 Stück, und auf niedrigen Schwierigkeitsgraden ist es halt immer, irgendeiner rennt hin, nimmt sich so ein Ding und latscht los, und dann kommt er auch meistens irgendwie ganz gut an, und ein anderer macht das zweite und der nächste macht das dritte oder so, und wenn er mal fallen lässt, lässt dann halt mal fallen. Aber das ist halt alles wischiwaschi sozusagen. Und auf höheren Schwierigkeitsgraden, dann bist du halt wirklich mit einem, okay, wer ist hier jetzt in so wie das Level-Design an dieser Stelle ist, wer ist hier effektiv im Kampf und wer ist vielleicht am wenigsten effektiv? Und dann sagst du, komm, ich nehme oder du nimmst die Zelle und ich laufe vor dir her und schnetzel dir den Weg frei. Und vielleicht, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, vielleicht sagen wir alle 3 anderen Leute gehen so wie so eine Art Leibwache, stehen dann um einen rum und warten nur drauf, dass die Gegner kommt, um die dann wegzuschnetzeln. Und da funktioniert das halt auch mit diesen kleinen Geschichten, die das erzählt, wo du dann sagst, hier, du schnappst jetzt das Ding und ich halte dir den Rücken frei oder so. Und das ist schon cool.
Ja, übrigens auch Art-Design, du hast es eben schon angerissen, also überhaupt, wie die ganze Welt gezeichnet ist und inszeniert ist und was man da auch an Architektur sehen kann, also wirklich Zungenkuss für meinen Breitbildfernseher, Monitor, was auch immer, es ist einfach, also eine Pracht, was da inszeniert wird, das sind Areale, du guckst da einfach kilometerhohe Skylines hoch und alles in diesem wunderbaren 40K-Look, ganz fantastisch, finde ich. Und eines auch, Jochen, das muss ich dir auch, also das muss ich allen da draußen sagen, der Soundtrack ist ja wirklich verboten gut. Der Soundtrack kommt von Jesper Kürt, das ist der Typ, der auch den Assassin's Creed Soundtrack seit 100 Jahren macht, und das sind so treibende Elektronik-Wummen, das ist ein unglaublich guter Soundtrack, man kann den sich auch mittlerweile separat kaufen oder auf Spotify hören oder was auch immer, und der ist wirklich gut und der dreht immer hoch, wenn es dann zu diesen Massenschlachten kommt, zu den Momenten, wo die KI mal die richtig großen Horden auf uns loslässt, und das ist so eine tolle musikalische Untermalung, also 1A, wirklich, also höchste Qualität, wie ich finde.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also elektronische Musik ist ja normalerweise überhaupt nicht mein Genre, was ich jetzt privat hören würde. Hier passt er aber wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Und die treibende Musikuntermalung, die sorgt schon sehr deutlich dafür, dass solche Spannungsmomente halt noch ein bisschen spannender werden. Ab und zu fließen auch so ein paar zum Beispiel chorale Gesänge ein, die dann wunderschön passen, gerade wenn man dabei ist, sich durch eine riesige Horde zu schnetzeln und dann so ein weiblicher Chor anfängt, noch was zu singen. Super schön umgesetzt. Was das Level-Design auf der visuellen Ebene angeht, bin ich aber nicht so ganz bei dir. Klar, es gibt coole Orte in dem Spiel, zum Beispiel so eine riesige Kathedrale mit Kirchenbänken und allem drum und dran, in die man dann reinkommt. Gibt schon Highlights in den einzelnen Leveln. Unter dem Strich ist es mir aber gerade im Vergleich zu Vermintide 2 zu viel typische industrielle Fabrikhallengedöns. Und dunkel und schmutzig. Und das wiederholt sich halt relativ häufig, qua der Natur dieses Spiels. Kommen wir gleich dazu, wie viel Maps es überhaupt gibt in dem Spiel. Und da war, fand ich, Vermintide 2, die hatten wunderschöne Außenareale mit riesengroßen Windmühlen. Sie hatten Burgen, durch die man sich geschnetzelt ist. Es gab eine Schneewelt. Also ich fand, was das Visuelle, es gab so idyllische Waldgebiete, was das.
Und die Minen auch, ne? Also
genau, Minen. Es gab halt eine ganze Variation von quasi alles, was das Fantasy-Klischee sozusagen hergibt. Und die fand ich deutlich abwechslungsreicher als das hier. Zumal es hier auch so ist, es gibt 5 Gebiete oder 5 Zonen im Spiel, könnte man sagen. Und in diesen Zonen wiederum finden Missionen statt. Also es gibt zwei oder mehr Missionsstrukturen pro Zone, so dass es insgesamt auf 13 Maps hinausläuft, die es in dem Spiel gibt. Allerdings 5 quasi visuelle Zonen. Das heißt, eine andere Map in derselben Zone wird einfach nur ein bisschen anders von der Struktur her ablaufen, aber die Zone sieht identisch aus. Und so führt das zumindest bei mir relativ schnell dazu, dass ich mich an den Leveln echt tot gesehen hatte und gedacht habe, oh, jetzt mal was ganz anderes, ja, irgendein richtiges Außenareal oder sowas oder völlig andere Architektur, das findet hier halt kaum statt.
Das stimmt. Ich habe es tatsächlich aber geschluckt und als gar nicht mal so übel wahrgenommen, vielleicht sogar als gut, weil es passt so schön zu dieser Welt, in der wir uns da gerade befinden. Diese Stadt und diese engen Gänge und alles ist dreckig und unübersichtlich. Da gibt's dann manchmal diese kleinen Highlight-Punkte, wenn sich alles öffnet und man wirklich an diese Stellen kommt, wo irgendwas Großes auch passieren wird. Übrigens ganz schön. Ein kleines Detail, aber da haben wir ja richtig Gänsehaut bekommen. Es gibt in einer der Missionen, die man gefühlt irgendwie ständig spielt, gibt es eine Szene ganz zuletzt, wo es heißt, jetzt musst du Klassiker noch so lange aushalten, bis dein Rettungsschiffchen kommt, so ein kleines Mini-Flugzeug. Und dann kämpfst du da und kämpfst du da und kämpfst du da. Und dann siehst du es tatsächlich, wie es aus der Ferne langsam angeflogen kommt. Und das fand ich toll. Also das ist jetzt nur ein Detail, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, aber das ist so ein kleiner Moment gewesen, der hat sich eingebrannt. Du siehst, wie das schon anfliegt und denkst dir, okay, das ist bald hier nicht mehr lange. Und das war auch schön, dass der Level so gebaut war, dass man das auch wirklich ranfliegen sieht. Fand ich toll, schön.
Und dann muss ich noch ein paar Sachen zu den verfügbaren Klassen loswerden. Bei Vermintide 2 war es so, es gab zum Release 5 Charaktere. Und das war auch sehr insofern vom Design her charaktergetrieben, dass die Charaktere, die hatten alle auch Namen, die man jetzt nicht ändern konnte. Also der menschliche Tank beispielsweise war der Markus Gruber und der Hexenjäger war der Victor Salspire. Und das führte dann dazu, dass man quasi jeden Charakter nur einmal in einer solchen Vierergruppe haben konnte. Also da konnten nicht 4 Victor Salspires rumlaufen. Hier ist es anders. Hier ist das eher sozusagen klassengetrieben und die unterschiedlichen Klassen, weil man ja auch seinem Helden einen eigenen Namen gibt, den man am Anfang erschaffen kann. Gibt so eine kleine Charaktererschaffung, wo man dann auch noch viele kleine Lore-Sachen so ein bisschen einstellen kann. Von welchem Planeten kommt man? Was ist so der Hintergrund des Charakters? Hat spielerisch in der Regel keine Auswirkung, kann man sich aber so ein bisschen seinen eigenen Warhammer 40k-Charakter machen. Und hier können auch problemlos 4 Oger sozusagen in einer Party sein, wenn man das möchte, weil man das im Freundeskreis so hat oder weil es halt so zusammengewürfelt wird vom Matchmaking des Spiels. Das kann durchaus passieren. Das an sich finde ich nicht schlimm. Im Gegenteil, finde ich ganz angenehm. Was ich aber deutlich schlechter finde als bei Vermintide 2, bei Vermintide 2 war es so, jeder dieser Charakter hatte eine Basisklasse und dann hat er noch mal 2 zusätzliche Klassen oder Klassenbäume freigeschaltet, wenn man ihn entsprechend gelevelt hat. Und die haben teilweise den Spielstil ganz arg verändert. Das heißt, wenn man den Markus Gruber jetzt zum Beispiel nehmen, der fängt in seiner Basisklasse Mercenary, also Söldner, fängt er an mit so einem riesigen Zweihänder und ist halt wirklich ganz gut fürs Tanken zum Beispiel geeignet. Der hat auch noch eine Schusswaffe, aber die benötigt er relativ selten. Sein Hauptjob ist schon mit dem Zweihänderschwert durch Gegnermassen schnetzeln. Wenn man jetzt aber einen seiner Klassenbäume freischaltet, den ersten, der freischaltbar ist, den Huntsman, also gewissermaßen den Jägersmann, dann wird aus dem Nahkampf-Zweihänder-Markus-Gruber-Tank eine Fernkampfklasse. Und so ist das bei den anderen Klassen im Spiel auch, dass die jeweils eine Basisklasse haben und dann 2 zusätzliche Klassen. Also zum Beispiel die Elfe, die in der Basisklasse, die Carillion, wie sie heißt, die in der Basisklasse eine nahezu reine Fernkämpferin ist, bekommt zum Beispiel in einer anderen Klasse, wird sie zu einer sehr, sehr starken Nahkämpferin, die viel so über Backstabs, also Angriffe von hinten arbeitet. Und was wir hier haben bei Warhammer 40k Darktide ist, wir haben diese Klasse und das ist die Klasse. Es gibt keine Unterklassen, zumindest jetzt zum Release nicht. So wie die Klassen benannt sind, kann man sich schon denken, dass da unterschiedliche Unterklassen noch nachgepatcht werden. Aber zu Release gibt es 4 Klassen, das sind die 4 Klassen. Also quasi da, wo Warhammer Vermintide 15 Klassen gewissermaßen hatte, haben wir hier 4.
Mein Eindruck ist, die gehen jetzt viel mehr über den Store, dass statt quasi dieser Skillung, die du beschrieben hast, das jetzt geschieht über die Waffen, die man sich im Store mitnimmt, weil zumindest beim Veteran, finde ich, merkt man das ganz deutlich, aber auch bei den anderen Klassen, was man sich da an Schusswaffen zum Beispiel mitnimmt, beeinflusst ganz doll, wie man sich in dem eigentlichen Spiel dann auch verhalten wird. Also von der Schrotflinte bis wirklich zum Maschinengewehr, das beeinflusst den Spielstil. Und das ist eine Lösung, die ich nicht für besser halte, um Gottes Willen, aber ich glaube, sie haben es aus Geldgründen, ne, weil sie Geld wollen, in diese Richtung ausgelagert, damit dann Leute sagen, ah, ich möchte aber gern diese Waffe jetzt kaufen und die ist gerade da nicht und ja.
Ja, aber die kann man ja nicht dazu kaufen. Also Mikrotransaktionen sind drin bei Darktide, allerdings nur kosmetischer Natur. Dazu kommen wir übrigens auch später noch, warum das ein Problem ist. Aber wie du es jetzt schon schön sagst, ja, die unterschiedlichen Spielstile wollen sie jetzt zumindest zum Teil abdecken, weil ich glaube, in die Tiefe kommen sie mit ihrem System, was sie jetzt zu Release haben, mit diesen vier Klassen und die Fähigkeiten, die sie dann halt immer haben und die nicht so wirklich richtig unterschiedliche Spielstile befördern, so extrem, wie das bei Vermintide 2 der Fall war. Also das ist hier deutlich seichter in dieser Hinsicht und deutlich weniger komplex und hat deutlich weniger Optionen. Aber sie wollen es ein bisschen abfangen durch die Waffen. Denn tatsächlich, wenn ich mich als Veteran mit so einer klassischen Assault Rifle, sag ich jetzt mal, ich benutze absichtlich nicht die Namen aus dem Warhammer 40k-Universum, damit die Leute sich was drunter vorstellen können, die das Universum nicht kennen, dann ist das schon anders, als wenn ich mit einer anderen Schusswaffe Aber die Art und Weise, wie das Loot hier vonstatten geht, ist folgendermaßen. Nach einer erfolgreichen, in der Regel erfolgreichen Mission, habe ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeitschance, keine Ahnung, wie hoch die ist, weil das Spiel sagt einem das nicht, dass ich eine Waffe geschenkt bekomme. Dann ist es ein Emperor's Gift, also ein Geschenk des Imperators. Und dann bekomme ich eine zufällig ausgewählte Waffe für meine Klasse. Und das kann entweder was sein, was schon schlechter ist als das, was ich habe, oder das kann eine ganz andere Waffengattung sein und so weiter und so fort. Und je weiter man seine Figuren, seine Klassen auflevelt, desto mehr Waffenfähigkeiten schaltet man frei. Aber auf dieses System kann ich mich nicht verlassen, weil es kann auch sein, dass ich 10 Schlachten gemacht habe und wie du jetzt schon gesagt hast, 30 Minuten pro Schlacht, das sind dann 300 Minuten, die ich investiert habe. Kann auch sein, dass ich da gar nichts kriege. Und dann gibt es als Alternative ausschließlich den Waffenladen, den ich auch mit Ingame-Währung, also mit dem Geld, was ich in Missionen und durch Missionen verdiene, kann ich dort Waffen kaufen. Ich kann mir allerdings nicht die Waffe kaufen, auf die ich gerade Lust habe. Oh nein, denn der Waffenladen hat ein zufällig zusammengestelltes Inventar aus Waffen, die du benutzen kannst. Aber da ist jetzt nicht jede Waffengattung dabei. Und mir ging es zum Beispiel so. Ich habe als Veteran, habe ich dann die Schrotflinte freigeschaltet. Und ich saß da und dachte, oh, jetzt will ich die Schrotflinte ausprobieren. Das stelle ich mir wie ein schönes anderes Gameplay vor, als wenn ich von hinten stehe und snipere. Das will ich jetzt ausprobieren. Und dann habe ich 3 Tage gewartet, bis eine Schrotflinte im Angebot war.
Oh Gottes Willen. Okay, das ist extrem.
Ich habe 3 Tage gewartet. Der Shop im Spiel ändert sein Angebot jede Stunde. Ja, und je nachdem, wie viel man auch am Stück spielen will und ob man Lust hat, einfach sich mal in das Spiel einzuloggen, nur um zu gucken, ob jetzt gerade eine Schrotflinte im Angebot ist. Also bei mir hat es 3 Tage gedauert, bis eine Schrotflinte im Angebot war. Und die war dann auch viel, viel schlechter als die Assault Rifle, die ich zu diesem Zeitpunkt schon hatte. Und dieses, weißt du, bei Vermintide 2 war integriert dieses, du hast unterschiedliche Spielstile, du hast unterschiedliche Waffen und wenn ich das Spiel eine Weile gespielt habe, dann standen die mir alle offen und ich konnte halt sagen, oh, ich habe jetzt mal Lust auf das oder oh, ich habe jetzt mal Lust auf jenes oder oh, in dieser Mission, wenn ich mit Kumpels spiele, ja, wir könnten schon noch einen Tank gebrauchen, dann mache ich dieses. Und hier bist du nahezu völlig abhängig davon, dass in einem zufalls ausgewählten Waffenladen die Waffen sind, die du gerade möchtest, auch möglicherweise oder hoffentlich in einer Waffenstärke, wie du sie gerade gebrauchen kannst, weil sonst stehst du da und denkst dir, ja, okay, ich würde jetzt gerne die Shotgun ausprobieren, aber die macht halt deutlich weniger Schaden als die Assault Rifle, die ich jetzt zum Beispiel schon habe, weil die Assault Rifle einen höheren Seltenheitswert hat. Hier haben wir auch so Seltenheitswerte von grün, blau, wie man das von vielen solchen Games-as-a-Service-Modellen kennt. Und in dieser Hinsicht ist weißt du, Vermintide 2 kann man, glaube ich, auch einigermaßen berechtigt als Service-Game bezeichnen, aber das hatte viele dieser modernen Service-Game-Krankheiten, hat es noch halbwegs vermieden und das hier ist ein Full Games as a Service Spiel und es wird so viel schlechter dadurch, durch zum Beispiel solche Mechaniken. Klar, es wird der eine oder andere im Forum sagen, also mir ging's nicht so. Ja, ich habe immer die Waffen gehabt. Okay, gibt bestimmt auch Leute, die Glück haben bei einer Zufallsauswahl, bestimmt, beziehungsweise die gibt's immer. Aber so wie das System funktioniert, hast du halt einfach diese inhärenten Probleme und quasi die Probleme sind hausgemacht. Das Spiel will, dass du diese Probleme hast, weil es hofft, dass du durch diese Mechaniken bei der Stange bleibst und viel Zeit in das Spiel investierst und dann vielleicht irgendwann auf die Idee kommst, in den Echtgeld-Shop zu investieren bei den Cosmetics.
Ja, also es ist wirklich, dieser Store mit Zeitschaltuhr ist echt eine Pest. Ich mag das auch gar nicht. Wie du schon beschrieben hast, die Idee ist, jede Stunde mal reinzuschauen im Idealfall. Und wenn man sich dann eh schon eingeloggt hat, weil der Ladebildschirm ist ja auch relativ lang, und dann hat man da schon viel Zeit investiert, denkt man sich, na gut, dann spiele ich halt eine Runde. Oder man hängt schon mittendrin, guckt zum Store und sieht, ach guck mal, in 12 Minuten gibt's ein neues Inventar im Angebot. Dann spiele ich nochmal eine Runde, obwohl ich gar nicht mehr wollte. Das sind die Effekte, die sie wollen. Und das nervt mich auch wahnsinnig. Und auch, dass die Auswahl im Laden immer so eine kleine ist, das sind Dutzend Sachen oder so, die man sich angucken kann. Immer auch gerne welche ganz oben im Preisfeld, die man sich noch nicht leisten kann, wie so ein kleiner Köder, wo sie sagen, wenn du jetzt nochmal spielen würdest, dann könntest du dir von diesem Ingame-Gold genug verdienen, um sie dann doch zu kaufen. Finde ich auch arg doof. Man kann nur hoffen, und das ist jetzt wirklich nur Traumtänzerei, weil man weiß es ja nicht, aber man kann nur hoffen, dass das so ein typisches System ist, wo sie sagen, okay, das nervt zu viele Leute zu sehr, wir ändern das jetzt doch nochmal. So wie zum Beispiel, was ich gesehen habe, sie jetzt ändern wollen, angekündigt in einem Update, die Portion, mit dem man sich diese Aguilas, das ist quasi der umgerechnete Gegenwert für das Echtgeld, dass man da andere Portionchen auch kaufen kann. Da wurde ziemlich viel kritisiert. Da kann man sich nur riesen Goldberge sozusagen kaufen für sein teures Geld. Und da wollen sie jetzt auch kleinere Portionchen anbieten, um auch mit weniger Geld quasi sich Ingame-Währung zu kaufen. Da hoffe ich einfach nur, dass sie auch dieses Inventar des Stores sich nochmal anschauen. Aber es ist auch nur hoffen. Ich weiß es nicht.
Ja, das war auch übrigens eine ganz bizarre Geschichte, weil es gibt eben diesen Echtgeld-Store, in dem man kosmetische Items erwerben kann. Und wie in jedem Echtgames oder nahezu in jedem Echtgeld-Store von solchen Spielen ist es so, dass die Menge, die man sich kaufen kann, diese Pakete, ja, du kannst für, keine Ahnung, 5 Euro kannst dir 500 Dings kaufen, jetzt einfach mal lustig gemacht, einfach mal als saloppes Beispiel. Und jetzt hast du dir 500 Dings für 500 Premium-Währung hast du dir für 5 Euro gekauft und die Gegenstände, die du dir kaufen kannst, kosten dann halt entweder 399, sodass du noch schön 100 übrig hast und dann vielleicht denkst, ah, da kann ich nochmal aufladen, weil sonst kann ich ja mit denen nichts anfangen. Oder sie kosten halt so viel, dass du dir ein größeres Paket kaufen musst und dann noch was übrig hast. Ja. Und da gab es schon bei der Beta oder zumindest kurz nach Release gab es dort große Diskussionen in der Community, die sich halt alle, was ich jetzt mal sehr löblich von einer Community finde, sich gegen so einen Scheißdreck zur Wehr zu setzen und zu sagen, das ist doch Kacke. Und dann hat irgendein Community-Manager von Fat Shark, also dem schwedischen Entwickler des Ganzen, hat irgendwie geschrieben, ich krieg das Wording nicht mehr ganz genau zusammen, aber mehr oder weniger gesagt, ja, das sei ja was sie gerne machen wollen würden, aber das sei ganz schwierig zu implementieren. Ja, wo dir gedacht hast, das ist der größte die größte Bullshit-Antwort des Jahres 2022. Ja, natürlich kannst du das implementieren, natürlich ist das nicht so sonderlich schwierig, du wolltest es nicht, vielleicht auch, weil die neuen Overlords von Fat Shark, nämlich Tencent aus China, gesagt haben, da kommt jetzt so ein Shop rein. Und zwar auf genau die Art und Weise.
Es ist einfach frech. Na, ich mal geguckt, aktuell, wenn du dir da so einen dieser richtig, also wirklich coolen Skins einfach kaufen willst, 12 Euro. Umgerechnet etwa 12 Euro für so ein Komplettkostüm. Ach, das ist doch einfach ärgerlich, weil das Spiel selbst kostet ja auch 40 Euro und dann sitzt du da und gibst nochmal 12 Euro aus, es ist schon ein bisschen frech, also.
Ja, vor allen Dingen insbesondere in der Hinsicht, jetzt kommen wir zum Problem, was mir zum Beispiel ebenfalls, genau wie dieser sinnlose Waffenladen auf die Nerven geht, ist halt die Tatsache, dass am Anfang des Spiels, da wir ja jede Klasse gewissermaßen dasselbe Intro hat, das müssen wir natürlich nicht mit jeder Klasse spielen, das können wir auch skippen, aber jede Klasse hat sozusagen dieselbe Vorgeschichte. Und nach dem Intro wirst du entlassen in einem, ja, in so einem Sträflingsanzug. Du kannst dir auswählen, ob der rot, grün, blau und ich glaube gelb sein soll. Aber jede Klasse startet in diesem selben Sträflingsanzug. Und die ersten paar Stunden des Spiels, ja, weil es gibt, du kannst dir Cosmetics, die es zu kaufen gibt, also für Ingame Geld, die kannst du dir noch lange nicht leisten. Und Cosmetics, die du freispielen kannst, indem du bestimmte Ziele im Spiel, gewissermaßen die Achievements des Spiels machst, das dauert ein Weilchen. Also die ersten paar Stunden läufst du immer in, bei mir war es jetzt zum Beispiel ein rotes, hässliches rotes Gefängnis-Outfit rum. Und das sieht so sturzöde aus. Und dann hast du so am Anfang jeder Mission, siehst du dann, was weiß ich, wie deine vierköpfige Gruppe grimmig hier mit Waffen in der Hand losstapft und die haben alle diese hässlichen Gefängnisanzüge an. Und ich könnte, ja. Weißt du, und dann vergleiche ich das mit Vermintide 2, ja, wo die Basischaraktere des Spiels, auch da gibt's Cosmetics, klar, aber die Basischaraktere des Spiels sehen cool aus. Und hier machen sie den Basischarakter des Spiels, der sieht richtig, richtig scheiße aus. Und du sollst dir die Scheiße auch mehrere Stunden lang angucken, damit du nämlich auf die Idee kommst, in dem Cosmetics-Shop für echt Geld Cosmetics zu kaufen. Und ich war tatsächlich ein bisschen versucht, das zu machen, hab mich dann aber geweigert, aus moralischen Prinzipiengründen, einfach weil ich den Anblick meines Charakters nicht mehr ertragen konnte. Und übrigens, die Cosmetics, die du freischalten kannst, beziehungsweise die für Ingame-Währung kaufen kannst, sehen scheiße aus. Alle schönen Cosmetics sind im Store.
Ja, das stimmt allerdings. Immerhin, das möchte ich auch sagen, es gibt einen großen Editor zu Beginn. Man kann sich wunderschöne Bärte aussuchen. Das fand ich toll. Am Anfang ohne Helm gespielt. Es ist unsicherer in der Welt, aber das fand ich prächtig. Also immerhin ein umfangreicher Charakter-Editor.
Was man über den Charakter-Editor auch machen kann, ist, man kann sich eine Stimme aussuchen. Bei Vermintide 2 war das noch so, dass jeder Charakter halt quasi seine oder ihre Stimme gehabt hat. Und im Laufe einer Mission reden halt die Figuren dann auch gerne mal untereinander miteinander und kabbeln sich oder streiten sich oder feuern sich gegenseitig an. Hier kann man jetzt aus verschiedenen Stimmen für jede Charakterklasse auswählen. Das finde ich prinzipiell cool. Was ich prinzipiell uncool finde, ist das ganze Charakterinteraktion untereinander in den Missionen, fand ich alles sturzlangweilig. Das ist nicht mal ansatzweise auf dem Niveau von Vermintide 2. Und das fand ich bei Vermintide 2 halt einfach großartig.
Und die Idee hier aber war so cool, weil die Idee war, du wählst ja zu Beginn unterschiedliche Backgrounds aus, wo du aufgewachsen bist in dieser Welt, wie du zur Armee gekommen bist, was du so erlebt hast, dein größtes Trauma sozusagen wird auch noch abgefragt und dann wird eine Geschichte zusammengebastelt und dann gehst du ins Spiel und die Idee ist, dass dann Charaktere aufeinander sich ansprechen auf diese biografischen Meilensteine, die man sich selbst ausgewählt hat. Aber ganz ehrlich, es scheitert bei mir schon daran, da achte ich doch nicht drauf. Also ich bin doch hier mittendrin, das war übrigens für mich auch schon ein Problem bei Vermintide. Ich habe davon mitbekommen, dass das offenbar sehr interessante, toll geschriebene Unterhaltung waren zwischen den Charakteren. Aber ganz ehrlich, ich krieg doch davon nichts mit, wenn ich da hier um mein Leben kämpfe. Also.
Ja, ich stimme dir zu. Im Gegensatz zu Vermintide 2. Und die Sprecher machen eigentlich einen guten Job bei Darktide. Aber es ist so belanglos, was die von sich geben, dass ich da tatsächlich, könnte dir keinen einzigen Dialog mehr zitieren. Und bei Vermintide 2 sitze ich 4 Jahre nach Release da und kann dir einiges zusammen zitieren, was mir halt super gefallen hat. Also ob das jetzt die Elfe ist, die ihre Gruppenmitglieder die ganze Zeit Mayflies nennt, also gewissermaßen sinngemäß übersetzt Eintagsfliegen, einfach weil Elfen so alt werden und die anderen nicht so alt werden wie Elfen und dass sie die ganzen anderen halt einfach nur so richtig elitär von oben herunter gehabe. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder es gibt zum Beispiel eine Interaktion, wenn die Hexe den Hexenjäger vor dem Tod rettet, reagiert der Victor Saltzpire mit einem "You're still gonna burn, witch." Und das ist halt auch gut gesprochen. Ich habe mich da sehr amüsiert bei Vermintide 2 drüber. Das war einer der geheimen sozusagen Atmosphärebretter des Spiels. Und hier finde ich das völlig belanglos und austauschbar. Ich habe mich auch nie mit meiner Stimme irgendwie identifiziert, egal welche Klasse ich gespielt habe. Also das ist auf dem Dialogschreiben-Niveau ist das 2 Klassen unter Vermintide 2.
An der Stelle kann ich vielleicht auch hinzufügen, die deutschen Übersetzungen sind nicht sonderlich gut, also teilweise auch mit Übersetzungsfehler zum Zeitpunkt jetzt unserer Besprechung oder teilweise auch noch englische Satzbrocken. Oder, und das fand ich besonders ärgerlich, hier wird, was im Englischen als Maniac beschrieben wird, wird im Deutschen von Verrückten gesprochen und dann steht da sowas wie bei Items sowas wie 40% mehr Schaden gegen Verrückte. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht in aller Ausführlichkeit erklären, warum das problematischer Sprachgebrauch ist. Stattdessen habe ich dem Entwicklerteam eine E-Mail geschrieben und gefragt, sag mal, Herr Frau Fetschak, wer macht denn eigentlich bei Ihnen die deutschen Übersetzungen? Ich würde mal gerne mit denen sprechen. Und dann haben die gesagt, die sourcen das komplett out, aber sie wollen den Namen der Firma nicht nennen. Es sei aber eine große Synchro-Firma und die machen das einfach. Und dann habe ich zurückgeschrieben, okay, vielen Dank. Gucken Sie da eigentlich nochmal drüber oder geht das direkt quasi auf die CD drauf? Und dann haben wir gesagt, nö, die haben damit gar nichts mehr zu tun. Und dann haben wir gedacht, alles klar, so läuft das also.
Ja, also der wundert mich jetzt nicht. Ja, also hättest du mich vorher gefragt, was glaubst du, was die Antwort gewesen wäre, hätte ich ziemlich genau das oder zumindest was Ähnliches gesagt. Ja. Und wahrscheinlich können auch die deutschen Übersetzer nichts dafür, weil die kriegen dann, weiß ich, kann mir gut vorstellen, die haben halt ein Excel-Dokument gekriegt mit all den Dialogen und so weiter und dann sitzt du da, kennst den Kontext nicht wirklich, steckst vielleicht auch nicht in dem Warhammer-Universum drin als Übersetzer oder Übersetzerin und dann übersetzt du halt Maniacs mit Verrückte, einfach weil das sozusagen die universale Übersetzung ist, die immer irgendwo noch funktioniert.
Ja, ich glaube auch, ich kann mir auch vorstellen, die Sensibilisierung ist da auch einfach nicht da und dass es denen auch einfach egal ist. Ich meine, die werden ja nicht bezahlt für, dass sie da stundenlang nach einer sinnvollen Alternative für Maniacs suchen, sondern hier Excel-Tabelle ausgefüllt, Honorarrechnung geht raus. Ne, Systemfehler quasi, aber ich saß doch davor und dachte mir, boah, es ist unangenehm einfach. Also und auch sonst, wie gesagt, selbst wenn man damit kein Problem haben sollte, die deutsche Übersetzung, boah, also auch fehlerhaft, wie gesagt, kann man echt lassen.
Aber das passt ganz gut zu meinem letzten großen Kritikpunkt an dem Spiel, nämlich der völlig mangelnde Polish, den das Ganze hat, und zwar in jeglicher Ausprägung, ob das jetzt die Performance ist und wir beide, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin da zumindest echt nicht alleine, also die Foren, Steam und so weiter sind voll von Leuten mit Performance-Problemen, / Abstürzen, mir ging's ähnlich, ich hatte regelmäßige Abstürze in dem Spiel, trotz aktueller Grafikkartentreiber, bevor da jetzt jemand fragt, hast du denn die Treiber geupdatet, natürlich, ich hatte regelmäßige Abstürze, ich hatte Performance-Einbrüche, wobei das bei mir im Gegensatz zu vielen anderen, wenn nicht gerade ein FPS-Einbruch kam, echt schön flüssig, auch auf hohen Grafikdetails läuft. Viele aber berichten von Problemen, dass ihr Rechner eigentlich stark genug wäre, sie aber trotzdem eine miese Performance kriegen, weil das Ding miese optimiert sei. Die Ladezeiten sind bei mir trotz SSD teilweise eine völlige Vollkatastrophe. Da kann ich mir echt einen Kaffee kochen in der Zwischenzeit. Die Zwischensequenzen sind teilweise wirklich unterirdisch animiert, teilweise, also wo man einfach sieht, das ist nicht fertig, das Ding. Das hätte locker noch mal ein halbes Jahr gebraucht, um so einen Polish dazu zu fügen. Da haben sie aber anscheinend gesagt, nee, wir wollen definitiv noch vor Weihnachten rauskommen. Das Ganze geht dann bis hin so weit, dass eigentlich notwendige Spielsysteme einfach fehlen. Denn es gibt ein Crafting in dem Spiel, aber da ist im Moment nur eine Option freigeschaltet. Da kann man gewissermaßen den Seltenheitswert einer Waffe oder eines Gegenstandes kann man erhöhen, indem man eine Währung bezahlt, die man in den Levels rumliegend finden kann. Und so kann man zum Beispiel, wenn man jetzt eine nette, ich sag jetzt mal wieder, nette Assault Rifle hat, mit der man gut warm geworden ist, findet jetzt aber im Shop keine neue, will die aber weiter benutzen. Wenn man genug von dem Zeug gesammelt hat, kann man dann aus der grünen Assault Rifle eine blaue machen und so weiter. Und es gibt noch drei andere, eigentlich vier andere Crafting-Systeme, die schon im Menü, wenn man mit dieser Crafting-Station interagiert, zu lesen sind, aber da steht will open soon. Ja, also ist einfach noch nicht drin im Spiel. Und das ist sozusagen die Anpassung der Waffe, dass man die nach seinem Gutdünken sozusagen anpassen soll. Zumindest so verstehe ich die Optionen. Ich kann sie ja noch nicht auswählen. Ja, sind ja sozusagen ausgegraut. Und auch das ist ein Fall, wo ich sagen muss, so wie das Loot-System und das Progressionssystem hier in dem Spiel funktionieren, ist das eine absolute Frechheit, das auf den Markt zu bringen, bevor solche Sachen drin sind. Übrigens auch so Kleinigkeiten wie bei Vermintide 2 beispielsweise konnte man schon zu Release jederzeit ein privates Spiel aufmachen und dann zum Beispiel sagen, ich erkunde jetzt mal in aller Ruhe die Level und nehme 3 Bots mit. Ja? Oder ich habe einen Kumpel, der hat jetzt gerade angefangen, ich habe schon ein bisschen länger gespielt, wir spielen jetzt zusammen. Nehmen 2 Bots mit rein und ich zeig dem mal so ein bisschen die Grundlagen, zeig dem die einzelnen Levels, was wichtig ist, bevor wir jetzt in irgendein Spiel gehen und unter Umständen 2 anderen fürchterlich auf den Keks gehen, weil wir noch nicht das Niveau erreicht haben, was der hat. All das geht jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht warum, also es gibt keinen vernünftigen Grund, warum das nicht existiert, außer das Spiel ist einfach noch nicht fertig. Überhaupt, das ganze Progressionssystem, wo Warhammer Vermintide 2 ein Progressionssystem hatte, das zu einem Teil zumindest accountübergreifend funktioniert hat, weil man konnte einfach zum Beispiel die Lootkisten, die es gab, nach Abschluss einer Mission, die musste man nicht aufmachen mit dem Helden oder der Heldin, mit der man die Mission gespielt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit meine Elfe gelevelt habe, weil ich die am liebsten gespielt habe, aber auch wollte, dass jetzt zum Beispiel mein Zwerg, der sozusagen meine zweite Wahl war, auch halbwegs up-to-date bleibt, dann habe ich den einfach die Lootkisten aufmachen lassen, dann hat der neue Waffen gekriegt, dann ist sein Power-Level gestiegen und ich konnte den Zwerg halt auch gut weiter benutzen, ohne den intensiv zu spielen. Gibt's das hier noch? Haha, nein, natürlich nicht. Sollst ja so viel Zeit wie möglich in diesem Spiel versenken. Deswegen musst du jede Klasse einzeln leveln und einzeln das Equipment zusammenfarben. Es gibt keine Möglichkeit, das zwischen Figuren zu teilen.
Ja, damit hast du die großen Baustellen eigentlich schon abgearbeitet, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Dann würde ich vielleicht auch noch eine Sache hinzufügen zum Thema Polishing, was mir auch genervt hat. Jetzt wieder so ein Detail, aber mein Gott, das ist auch Teil des Spiels. Mich nervt, wenn man so super immersiv in so einer Runde dann drin ist und sich da wirklich von Schlacht zu Schlacht kämpft, dann plötzlich an so einer Wand steht, also wirklich, man denkt, es ist jetzt ums Leben geschehen, man ist voll im Rollenspiel drin, guckt nach rechts auf die Wandtextur und sieht, wie da ein Gegner rausspawnt. Und dann denke ich mir, Leute, das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch so wichtig, in so einem Spiel die Spawnpunkte so zu setzen, dass man eben nicht sieht, dass die Gegner eben doch nur wie in einem Computerspiel aus der Wand rausfallen, sondern die brauchen eine Tür, die brauchen eine Höhle, irgendeine Öffnung oder so. Manchmal klappt das ja, aber oft spawnen die wie aus dem Nix und das finde ich auch unschön. Ist nur eine Kleinigkeit, weil du hast die großen relevanten Dinge schon gesagt, aber hat mich trotzdem genervt. So, ich hab's jetzt erzählt.
Hast du noch was, bevor wir zur Wertschätzung streiten?
Nee, eigentlich nicht. Also mein Eindruck ist, wir haben es jetzt, glaube ich, schon deutlich gesagt, also ich hoffe und glaube, das Ding wird sich noch gesund stoßen in Zukunft am Community-Feedback und daran, woran sie merken, was sie machen können und was nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, jetzt zum Einstieg, ich war wirklich ernüchtert. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, ich hatte echt große Hoffnung, weil es sah alles sehr vielversprechend aus, wortwörtlich. Und es dann zu spielen, dann merkt man ganz doll diese Probleme, die wir jetzt beschrieben haben. Und das ist sehr ernüchternd. Also ist wieder so ein klassischer Fall von, und es ist eigentlich ärgerlich, weil also man bezahlt ja auch Geld für das Spiel, wenn man nicht an den Game Pass denkt wie ich. Man spielt das jetzt und liegt das jetzt ein Jahr auf der Festplatte rum, dann installiert man es wieder und dann wird es wahrscheinlich hoffentlich ein etwas besseres Spiel sein. Aber jetzt aktuell denke ich mir, Mann, ey, es ist eine kleine Enttäuschung.
Ich finde sogar, es ist eine große Enttäuschung aus den, für mich zumindest aus den genannten Gründen. Deswegen wäre meine Wertschätzung, es ist 0 Euro wert. Weil es quasi so die André Peschke Formel, die er damals bei irgendeinem Herr der Ringe Spiel gemacht hat, quasi das Spiel respektiert seine Zeit überhaupt nicht und deswegen respektiert er sozusagen den Wert des Spiels nicht, umgekehrt. Und es passt für mich hier wie die Faust aufs Auge. Das Spiel scheißt an jeder Stelle auf meine Zeit und auf mein Engagement mit diesem Spiel, was Progressionssysteme angeht, aber auch was den desolaten technischen Zustand angeht. Das ist im aktuellen Zustand, es ist eine Frechheit, dieses Spiel so auf den Markt zu bringen. Deswegen sage ich, zum aktuellen Zeitpunkt ist es 0 Euro wert und man sollte es nicht kaufen. Was einige Leute bestimmt jetzt, bevor ihr Schnappatmung kriegt da draußen, nicht davon abhält, einen Heidenspaß mit dem Spiel zu haben. Das will ich niemandem in Abrede stellen. Da gibt es offensichtlich einige und es gibt auch gute Gründe, weil eben, wie wir es auch genannt haben, das Kerngameplay einfach super ist. Aber alles andere an dem Spiel ist eigentlich eine mittlere bis vollständige Katastrophe. Und ich finde, das sollte man nicht durch einen Vollpreiskauf oder auch nur einen Sale-Kauf zum jetzigen Zeitpunkt, sollte man das nicht unterstützen, diese Herstellerpraktiken. Ich weiß, die Spiele von Fat Shark waren zum Release immer ein bisschen problematisch, aber das hier, ja, das schlägt dem Fass den Boden aus. Ich werde das locker mal ein Jahr liegen lassen. Und ich werde auch dann übrigens sagen, ich räume es, wenn ich das Ding nochmal spiele. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da in einem Jahr, wenn die ganzen Patches erschienen sind, zumindest erstmal, wenn es in einen guten technischen Zustand gepatcht wurde, wenn es dann die entsprechenden Inhalts und so weiter Sachen gibt. Und dann werde ich auf den günstigsten Sale warten, der mir in irgendeiner Form unterkommt und sagen, unter 75% off kaufe ich das als vollständiges Paket nicht. Ja, damit ich so wenig wie möglich investiert. Ich habe das ja jetzt leider Gottes schon zum Vollpreis hier für unseren Firmenaccount gekauft. Das lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen. Ich würde es gerne. Ich finde das eine Frechheit, in welchem Zustand sie das Spiel veröffentlicht haben. Sowohl in technischer Natur, als auch durch diese katastrophalen Games-as-a-Service-Mechaniken, ja, so dass das sich beinahe anfühlt wie ein Free-to-Play-Spiel.
Also, große Worte verlangen große Gesten. Ich blase jetzt vor laufendem Mikrofon meine Kerze aus und hoffe, dass nichts von dem Wachs auf mein 24.000 Euro teures Mikrofon tropft. Achtung, Achtung! So, Darauf haben alle gewartet. Diese Geste sagt alles, was man wissen muss. Oder etwa doch nicht, Fragezeichen. Und wenn ihr da draußen, wie gesagt, es wurde etwas nicht gesagt, was gesagt werden sollte, dann bewegt euch doch einfach mit eurem Imperiumshintern ins Forum von The Pod. Schreibt uns eure Fragen oder sonstige Anekdoten vom Schlachtfeld. Wir lesen uns das durch und antworten. Und ansonsten, großes Dankeschön fürs Zuhören, für eure Zeit und auch für deine Zeit, Jochen. Es war mir eine große Freude.
Mir ebenfalls, Herr Schott. Bis zum nächsten Mal.
Ave salutoris.
Ja, ja. Tschüss. Ja, ja. Tschö.